So, ich glaube, der Empfang passt so. Und ich finde auch ernsthaft, wenn heute mal ein bisschen so ein kleines Zerren oder sowas in der Leitung ist, dann muss das aber auch jeder wirklich mit akzeptieren, weil ja quasi es so ist, dass wir oben sind auf der Erdkugel und Micky ist ja unten.
Das ist richtig.
Ja, und ich bin in Mülheim.
In der Mitte.
Ja, so, das, richtig. So. Ja. Richtig. Du bist richtig down under. Ich bin quasi nur so sympathisch down under und du bist aber richtig down under.
Genau.
Ja, aber dafür ist das Wetter hier auch richtig geil.
Ja, und ja, hier in Hamburg ist alter geil.
Geiles Wetter. Das sieht richtig gut aus.
Micky, du hast dir gleich, wie meine Großmutter sagen würde, den Charakter erkältet oder was?
Ja, so sieht er nämlich aus. Ja, ich weiß
Morbus,
auch nicht.
Morbus Sonja Zietlow.
Das ist richtig, ja. Ja, ich bin schön vergrippt.
Ja, herrlich, herrlich. Also dann sind das ja die besten Voraussetzungen, um es mal ganz kurz zu sagen. Also bei Lukas ist das Internet down, Micky ist down under und auch down, weil er irgendwie eine Grippe hat. Nur ich bin gut drupp und freue mich. Übrigens ist gerade, ganz kurz nur, das wisst ihr jetzt alle noch nicht, es ist gerade spontan hier von unseren Top-Vermarktern von OMR, Online Marketing Rockstars, ist ein neuer Werbespot reingekommen. Ich lese das kurz vor. Ja. Also wer des absolut Wodka-Tisches im VIP-Bereich vom P1 überdrüssig wurde, wem es zu fad war quasi da im P1 und wer auch keinen Bock mehr hat, mit Champagner im Puff rumzuspritzen, der geht's ins Steakhouse Nusre Et und wird dort von Salt Bae, heißt es eigentlich Salt Bae oder Salt Bee oder
Quatsch,
wie heißt
das? Das ist der Salt Bae.
Salt
mein
Bae.
Gott, du hast ja wirklich gar keine Ahnung von Popkultur. Der Salt Bae.
Ach so.
Nur echt mit dem Salzarm, der aussieht, als hätte er Kinderlähmung. Nur dann ist es der echte Salt. Nur dann ist es, das ist doch wirklich, wenn du dir vorstellst, du gehst da essen und dann taucht er das erste Mal auf, der Salt Bae, der Kultmetzger, und dann fängt der an, da dein Steak zu salzen, dann möchtest du den doch eigentlich nehmen und sagen, hör mal, pass mal auf, hol mal deine Jacke, ich hol dich hier raus, wir fahren jetzt mal in die nächste Notaufnahme, da kann man ja bestimmt was machen, vielleicht hast du nur eine Sehne verkürzt oder so, da kann man doch was machen. Ne?
Aber ganz ehrlich, bei den Verhältnissen in Dubai und Katar zu den Menschenrechten könnte man auch sagen, wahrscheinlich irgendwann Kultmetzger Baby da.
Ich hatte übrigens erst gedacht, wegen dieser Nickelbrille, dieser dunklen Nickelbrille, hatte ich erst gedacht, das ist Marius Müller-Westernhagen vor 10 Jahren. Wisst ihr noch, wie der hatte auch mal so eine Phase,
ja,
wo er so eine Brille aufhatte.
Ich
bin so froh, dass ich kein Metzger bin.
So, und jetzt erzähle ich euch aber das Allerlustigste. Der hier Salt Bae, quasi der Helmpeter von Dubai, der in Wirklichkeit Nusret Götze heißt, oder Götze, ja?
Mario Götze, ja.
So, passt auf, gehe ich auf seinen Wikipedia-Eintrag, steht da, dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen. Achtung, Begründung, Relevanz nicht dargestellt, Achtung, und jetzt kommt, auch nicht als Koch.
Oh, das ist schön, ey.
Das ist sehr schön.
Da musst du auch erstmal schaffen, bei Wikipedia wegen Irrelevanz wieder gelöscht zu werden.
Oh, ich glaube, das
verstehst
hab ich schon
du? Geschafft. Ich bin ja jetzt hier im Dschungel. Also da habe ich jetzt so 11, 12 Leute, die auch immer haarscharf an der Grenze sind, dass ihnen ein ähnliches Schicksal widerfährt. Ne?
Ja.
So.
Aber ich muss mal sagen, ich habe euch wahnsinnig vermisst. Erstmal frohes neues Jahr an euch.
Oh ja,
ne?
allen
und,
natürlich.
Und weil wir uns so lange nicht gesehen haben, machen wir diese Folge mal heute wie ein Gesellschaftsspiel. Wir machen es wie bei Tabu. Wir versuchen heute mal durch die Sendung zu kommen, ohne die Worte zu benutzen. Franzose, Filou, Blattgold und Abschaum.
Aber Proll darf man sagen, oder? Vollproll darf man sagen, oder?
Ja, was ist mit Ficken und Stammbaum?
ich merke schon, das wird ein Knaller. Lasst uns Musik spielen, bitte. Ja, und damit herzlich willkommen zur, ich weiß gar nicht mehr wievielten Episode von Fußball MML, direkt aus der Winterpause. Hier
Hör mal,
ist
ein kleiner Tipp sofort, wenn du nicht genau weißt, was drin ist und welche Zutaten oder so, immer Blattgold drüber machen, dann fragt keiner mehr.
Okay, also das ist die Folge mit Blattgold, natürlich, aber gestreuselt drauf. Warum denke ich übrigens immer bei diesem Arm, denke ich immer an Flat Eric. Also wenn man den so hochstellt und dann die Hand so nach vorne zu seinem Gesicht macht, muss ich immer an Flat Eric denken. Aber das ist eine andere Geschichte. So, zurück zum Thema. Herzlich willkommen, Micky Beisenherz.
Fick deine Großmutter.
Herzlich willkommen, Lukas Vogelsang.
Hallo, ich wollte euch nur sagen, Lady Gaga hat ihren Golden Globe direkt in Rinderhack aus Kobe gewälzt.
Den hast du dir doch aufgeschrieben, oder?
Nein, den habe ich mir auftätowiert, wie Dennis Diekmeyer in Sankthausen.
So, ach guck mal, daran sieht man mal, ne? Selbst, also es ist wirklich überall was passiert, sogar in der zweiten Liga. Alex Meyer, ja. Fußballgott beim FC St. Pauli, Dennis Diekmeyer in Sandhausen und Sölt Bay hat, glaube ich, alles...
Du tust ihn doch schwer, ne?
Ich hatte ein bisschen was Intellektuelleres in den Namen interpretiert. Aber
ist, wenn man in das Restaurant geht, ist das dann Götzsche-Anbietung? Ja, ne?
Ja.
Ich werde jetzt, pass auf, aber dann, Micky, weil du ja ein bisschen vergrippt bist und Mike es nicht auf die Reihe kriegt und der Dritte im Bunde, auch in diesem Jahr, bei der 37. Folge von Fußball MML, dem Ficky-Ficky-Podcast der Bundesliga, Mike... The Incredible Knöcker!
Yeah!
Woo!
Yeah! Mensch, so schön bin ich, glaube ich, noch nie angekündigt worden.
Ja. Siehste?
Ja. So, und man muss den Leuten ja erklären, also wir haben natürlich zusammengesessen, wir haben gesagt, wir machen eigentlich Winterpause mindestens bis zum 14. Ja, ja, und dann fliegt Ribéry nach Dubai, die Bayern fliegen wieder nach Katar und Klopp fliegt aus dem FA Cup und schon müssen wir eine Sondersendung machen, ne?
Zack, das schon ist richtig. Sind wir hier.
Wobei die FA-Cup-Geschichte, glaube ich, selbst in Liverpool nur so vergleichsweise hart aufgenommen wurde. Ne? Das ist jetzt doch für die meisten irgendwie so zu verschmerzen. Weil es auch einfach so, er hat sich ein bisschen verzockt. Ne? Er hat gesagt, komm, da kommen wir vielleicht auch mit ein bisschen weniger durch.
Ja, und er hat den Arsene Wenger in sich entdeckt.
Ah. Ja.
Ach nein, das ist auch nicht das Thema. Also man muss wirklich sagen, also wenn man sich etwas hätte ausdenken können im Winterloch, dann doch bitteschön die gesamte Geschichte über Franck Ribéry. Und deswegen sind wir jetzt auch trotz Mickys Krankheit zusammengekommen.
Übrigens, ich habe mir das so ein bisschen lustig vorgestellt, dass im Grunde genommen, also man muss sich das mal vorstellen, also das letzte Jahr ist ja kommunikationsmäßig bei den Bayern jetzt auch nicht, sagen wir mal, nicht so glatt gelaufen. Und
das ist richtig.
Stellt euch mal vor, es hat so eine Neujahrsansprache von Uli Hoeneß gegeben und Karl-Heinz Rummenigge so an die ganze Belegschaft an alle Angestellten des FC Bayern und dann sagen die sowas irgendwie so, Kommunikation muss besser werden, der FC Bayern muss mehr Liebe und Wärme ausstrahlen und dann kommt Franck Ribéry und sagt Old Montbier und geht erstmal.
Old Montbier. Alter, hast du einen an der Waffel. Boah, ja gut.
Oder?
Ja, nein, natürlich. Es ist aber so wunderschön zu sehen, dass wir recht gehabt haben und viele andere Kommentatoren ja auch, den Bayern wird ihre gesamte PK aus dem Herbst noch bis weit ins Frühjahr hinein auf die Füße fallen. Ne?
Ach du, ey, wenn du weißt, wie lange die Trapattoni-Rede her ist. Ja. Die Trapattoni-Rede ist 20 Jahre alt und noch heute machen diverse Sport1-Kommentatoren, kommen mit Flasche leer um die Ecke. Also das wird noch lange. Ja, und wenn du dann auch siehst, wie der Sölt Bay mit seinem verkrümmten Arm da das Blattgold drauf hat, weißt du auch wieder, die Würze des Menschen ist unantastbar. Es hört nicht auf. Ne? Es ist... Aus sportlicher Sicht ist das ja, also ist ja jetzt noch nichts passiert. Ich bin auch so hin und her gerissen bei dieser ganzen Geschichte, weil das ist so, ich weiß immer noch nicht so genau, was ich zu der ganzen Sache da empfinden soll. Das irgendwie, also man schüttelt halt einfach irgendwie eher amüsiert den Kopf, vor allen Dingen auch in dem Moment, wo dieses Steak da aufgetischt wird, wie Ribéry daneben wie so ein aufgedrehter Schimpanse in die Hände klatscht, weil Fütterungszeit ist. Also er kommt halt in erster Linie wirklich so ein bisschen debil rüber.
Le Champons.
Aber mir fehlt so ein bisschen die Kraft, mich jetzt darüber so aufzuregen. Also ich meine, das ist ja auch Quatsch. Also ich finde auch, man kann ja auch diese normale Maßstäbe an Profifußballer ja gar nicht mehr anlegen. Oder ist jetzt irgendwer noch, sagt jetzt irgendwer, na, ob dieses Steaks, das gibt's ja gar nicht, wie Fußballprofis so ihr Geld ausgeben. Das ist ja Quatsch. Also da hat man ja schon unzählige Aubameyangs und wie sie alle und Balotellis hat man doch schon erlebt. Selbst in der Bundesliga, Max Kruse und Co., als dass man da jetzt noch von so einem Blattgoldsteak so überrascht ist. Also das alleine, da fehlt mir jetzt wirklich die Kraft, zumal mal echt fairerweise sagen muss, jedes 99 Cent Steak im Lidl ist mindestens genauso obszön. Also das nur mal so am Rande. Aber also das alleine juckt mich jetzt wirklich gar nicht so sehr. Ich finde halt einfach, ich finde halt einfach Dubai in Gesamtheit so beschissen, dass das im Grunde genommen nur noch so ein, ja, weiß ich auch nicht, so eine vergoldete Kirsche auf dem Shitcake war.
Aber ist das der neue olympische Gedanke? Dubai sein ist alles?
Da sind ja, also vielleicht mal so ein paar Sachen, da sind ja auch wahnsinnig viele hysterische Geschichten drin. Also bei allem, was ich jetzt gesehen habe und so halbwegs recherchieren konnte, ich habe versucht.
Ungewöhnlich fürs Internet auch.
Ja, total ungewöhnlich, ja. Also fangen wir mal an mit den ominösen 1250 angeblichen Euros.
Er hat es geschenkt gekriegt.
Geht ja, aber selbst wenn er es geschenkt bekommen hat, das stimmt ja, aber bei allem, was ich jetzt im Internet sehen konnte, steht zumindest auf allen Kassenbelegen, die irgendwo irgendjemand mal aus diesem Restaurant gepostet hat, ist ja alles ausgewiesen in Dirham. Das heißt,
Dirham war ordentlich was aufgetischt.
So, das heißt, wir würden dann in dem Fall, und was ich nicht prüfen konnte, ist, ob in der Karte die Preise auch in Dirham ausgewiesen worden sind oder ob es da Dollar oder Euro, oder also Euro macht ja keinen Sinn, aber wahrscheinlich werden dann Dollar sein. Aber wenn es Dirham sind, wie auf den Kassenbelegen ausgerechnet, dann sind es 300 Euro.
Umgekehrt. Das ist doch wieder. Moment, 300 Euro ist eine halbe minderjährige Prostituierte.
So, muss man auch von der Seite.
Aber ohne Blattgold, ne?
Aber, und der Witz ist ja noch, Mike hat ja total recht, aber du kannst den Hintergrund noch weiterdrehen, weil der reine Materialeinsatz, weil wir reden ja über Blattgold, ja? Und nicht über Massivgold oder Goldbarren, die in das Fleisch eingebraten wurden, sondern wir reden über den reinen Materialeinsatz und der liegt wahrscheinlich sogar bei unter 2 Euro. Der Gegenwert des Blattgoldes liegt unter 2 Euro. Der reine Materialpreis. Ja,
machen wir uns doch nichts vor. Also wann immer irgendwelche, also die größten Trottel mit zu viel Geld kriegen natürlich immer Blattgold vorgesetzt. Egal, ob es um Inneneinrichtung geht oder sonst irgendetwas. Also wann immer irgendein Innendesigner oder was auch immer auf absolut geschmacksbefreite Trottel mit zu viel Geld trifft, dann sagt er, hör mal, Karl, hol mal ganz schnell das Blattgold raus. Hier ist wieder einer. So, und das ist natürlich in dem Restaurant auch so. Ey, wer lässt sich denn im Jahr 2019 noch von Blattgold beeindrucken? Da muss man ja wirklich irgendwo jahrelang im Stall gepennt haben. Aber gut, also ist jetzt, ne? Ja. Also ich finde auch, also wo ich Ribéry wirklich verstehen kann, ist die Wut, die er dann, also, oder sagen wir mal, fangen wir mal anders an. Also, was ich witzig finde, ist, dass Ribéry allen Ernstes gedacht hat, dass er ein Video postet, wo er für ein Heidengeld ein Steak mit Blattgold frisst, stellt es ins Internet und total überrascht ist, dass nicht ausnahmslos nur Kommentare kommen wie top, lass es dir schmecken, guten Appetit, très bien, toll, super Mann, sondern dass er im Jahr 2019 festgestellt hat, dass im Internet teilweise auch Kritik geübt wird, auf unflätige Art und Weise. Aber ich kann natürlich total verstehen, weil man, also was der sich dann wahrscheinlich alles durchlesen musste, dass ihm da dann auch mal, der ja jetzt auch nicht gerade als zurückhaltend bekannte Ribéry, dass ihm da dann auch so ein bisschen der Arsch platzt und ihm andererseits auch ein bisschen die rhetorischen Mittel fehlen und auch die Gelassenheit qua mangelnden Intellekt, das überrascht jetzt alles nicht so sehr. Das würde ich ihm jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen nachsehen. Ich frage mich jetzt nur, wo jetzt da die Sanktionierung und warum eigentlich auch jetzt? Also weil dem FC Bayern hat er ja, oder der Marke FC Bayern hat er ja gar nicht so sehr geschadet. Also zumindest ist da jetzt nichts passiert, wo ich jetzt sagen würde, oh, da ist jetzt, ja, ist denn da jetzt irgendwas gewesen? Also ich meine, ich habe da ja jetzt wirklich wenig erkannt.
Aber der Fehler liegt ja schon da drin, was er lesen musste. Es ist ja so, er hat sich natürlich all die Tweets und Bemerkungen zu diesem Vorfall von Corentin Tolisso vorlesen lassen.
Ich wollte gerade sagen, also, oder er hat es als Hörbuch oder so.
Aber es ist natürlich so, dass der Hintergrund ist ja ein anderer. Der Hintergrund, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich erinnerte mich heute, als ich mich noch mal ein bisschen eingelesen habe, dass das alles passiert ja in dem Resonanzraum von der Schande von Neisner. und allem, was seitdem passiert ist. Also seit der minderjährigen Prostituierten, dann, wer sich erinnert, der Streik gegen Domenech war das, glaube ich. In Südafrika, Anelka-Suspendierung, diese ganze Generation, ja, von der die Franzosen gedacht haben, Ribéry ist der neue Zizou, was er auf der Ausrasterseite ist und auf der spielerischen auch, aber ja nie diesen Glanz, also nie diese Grandezza mitbringen konnte. Also diese ganze Generation, die quasi zwischen zwei Weltmeistertitel eingeklemmt wurde, die aber nie das erfüllt hat, was die Erwartung erfüllen konnte, die in sie gesetzt wurde. Und da ist Ribéry ja das Aushängeschild. Die Franzosen können nicht mit Ribéry. Die mögen den nicht, die rümpfen die Nase. Für die.
Ja, weil er einfach keine Klasse hat als Mensch jetzt, ja.
Das ist halt, es ist halt, weißt du, der Unterschied liegt eigentlich im Vokabular. Also für uns ist Ribéry ja immer der Filou gewesen, der Bengel, ja, der Lausejunge. Für die Franzosen ist der Voyou, der Flegel. Ja, also und dann sind wir wieder
das
bei diesem.
Das trifft ja auch er.
Ja, das ist aber, das ist dieses Bengel gegen Flegel. Und er hat ja nie ein gutes Verhältnis gehabt und er hat seit fünf Jahren nichts mehr auf Französisch gepostet. Erst dadurch kriegt das ja diese Wirkmacht, wenn man sich also immer nur auf Englisch äußert, auf den sozialen Netzwerken und dann in die Muttersprache wechselt, um die Mütter der anderen zu beleidigen. Dadurch kriegt es diese Sprengkraft. Und dann kommt es natürlich in das Gesamte, das muss man immer durch die Augen der Franzosen sehen, wir haben jemanden, der ein Steak mit Blattgold frisst, während in seinem Heimatland die Menschen in gelben Westen auf der Straße sind.
Aber deswegen hat Ribéry doch hier sich extra eine Goldweste umgelegt, um sich ein bisschen zu solidarisieren
mit dem
Volk.
Ich glaube im Übrigen, ich würde mal sagen, mit einem normalen Selbstbewusstsein ausgestatteter Mensch rümpft ja in der Regel eher die Nase, wenn irgendwie, wie ich es in der Einleitung schon gesagt hatte, wenn man im VIP-Bereich des Szeneclubs irgendwie mit Champagner rumspritzt oder mit einem aufgeprotzten AMG-Mercedes durch die Innenstadt fährt oder was auch immer. Also man hat dann ja immer irgendwie so ein Ding, dass man gleich irgendwie die Geschlechtsteilverlängerung und so weiter im Kopf hat. So, das hast du natürlich ehrlicherweise bei diesem wirklich albernen Ritual da in diesem Steakhouse in Dubai ja tatsächlich auch. Also ich meine, das ist ja nicht nur Ribéry gewesen, der das Ganze hat mit sich machen lassen. Stunden vorher habe ich Robert Lewandowski gesehen.
Waren ja alle
und
da.
Im Grunde genommen waren
Aogo
alle schon da.
Und Götze.
Genau.
Selbst die intelligenteren Fußballer haben sich ja nicht entblödet, mit dem Salt Bay da auch noch ein Foto zu machen.
Und es ist ja nichts anderes als tatsächlich.
Götze trifft Götze. Ja.
Es ist ja tatsächlich nichts anderes als die dekadente Steigerung des VIP-Tisches im P1 oder in welchen Geschichten auch immer.
Ja, ganz so Dubai ist ein einziges P1.
Weiß ich ja.
Damit geht es ja schon los. Wer da überhaupt hinfliegt, der versündigt sich ja schon.
Ich wollte nur eine Sache zur Ehrenrettung möglicherweise, oder wollte es zumindest mal versuchen, das Thema Franck Ribéry auch von der anderen Seite zu sehen. Weil bei allem, wo man so die Nase rümpft und denkt irgendwie so, oh, muss er das zur Schau stellen und geht's eigentlich noch? Irgendwie muss man so auf dicke Hose machen. Darf man bei Franck Ribéry natürlich nicht vergessen, wo er herkommt. Aus tiefstem Ghetto, mit 2 Jahren Autounfall, total entstellt, sein ganzes Leben lang gehänselt worden, mit seinem Vater, glaube ich, zusammen auf dem Bau gearbeitet und sich tatsächlich aus übelsten Verhältnissen selber rausgespielt quasi, also selber rausgearbeitet und all das, was er jetzt hat und all das, was er macht, tut er möglicherweise auch als Kompensation dessen, was ihm quasi in Kindheit und Jugend letztlich auch gefehlt hat.
Mit Sicherheit ist das so.
Klar. Es ist all dieses, also Prunk und Protz, was in Frankreich, also die zur Schaustellung von Prunk und Protz, die in Frankreich als Sakrileg geht, ist ja bei ihm nichts anderes als eine Art von, weiß ich auch nicht, öffentlichem Rachefeldzug gegen all die Kritiker, weil natürlich ist der Reflex, ihr kritisiert mich, aber ihr könnt mir nichts, guckt doch mal, was ich mir mit dem Fußball erarbeitet habe. Mein Boot, mein Auto, mein goldenes Steak. Das ist doch ein ganz klarer Reflex. Das kennt man ja durchaus auch von deutschen Profis, die eine ähnliche Biografie haben.
Ja.
Also das ist ja auch nichts Neues. Da verstehe ich ihn total. Es ist ja auch so, dass es gibt ja auch einen Grund, warum er in Deutschland so beliebt ist und in Frankreich nicht. Hier ist er ja, der Franck, ja, der Liebling vom Hoeneß, der mal Zahnpasta auf die Türklinke schmiert und alle lachen sich kaputt oder den Mannschaftsbus versteckt, der Lauser. Ja, aber, und dann sagt man, ah, das ist ja so charmant, wenn der mit seinem lustigen Akzent Deutsch spricht, ja.
Und es
aber
klingt auch charmant. Mensch,
die waren noch gar keine 18, ich hab euch alle reingelegt. Die Nutte war noch keine 18. Ihr Trottel.
Und man muss ja sagen, apropos charmant, ne, es klingt ja auch charmant, wenn man sagt, fickt eure Mütter. Das klingt ja ganz anders.
Nein, aber Nick Tamer hört sich nur an wie der nächste U21-Profi aus Frankreich, den Mainz 05 holt.
Weiter bitte.
So, aber pass auf, also ich wollte nur zu Ende bringen, aber wenn der natürlich in Frankreich Interviews gibt, dann ist das für uns natürlich so, als würde die 187 Straßenbande die Marseillaise singen oder ein Interview mit Haftbefehl. Also so ist das, das muss man halt immer sehen. Hier ist es charmant, wenn er eben dieses Deutsch-Französische spricht. Die Franzosen halten den natürlich für einen Gossenjungen und gucken auf den herab. Und das merkt der natürlich, das merkt der seit 15 Jahren. Und er merkt natürlich auch, und gerade bei den sozialen Medien, das ist ja sowieso gerade so ein Thema, wie geht man mit den sozialen Medien um, wie Micky gesagt hat, ja. Es ist wie ein Auto, manche bringt es von A nach B, andere wird es überrollen, das haben wir gerade bei Habeck auch gesehen. Die sozialen Medien sind ja ein Raum, in dem du, wenn du es nicht beherrschst oder nicht weißt, wie du mit diesem Schwall an Hass ja auch umgehst, der da auf dich einprasselt, dann kann es eben passieren, dass du irgendwann durchdrehst. Und Ribéry's Antwort war immer quasi zu sagen, die Kritiker, naja, ich zeig euch mal, was ich kann. Ich zeig euch mal, was der Junge aus dem Ghetto kann. So, da, und das ist Ding. Das ist ja dieses gesamte Spannungsfeld, was ihn ja schon eigentlich seit seiner ganzen Karriere begleitet.
Ja, absolut. Also man muss ja auch einfach nochmal klar sein, es ist ja auch wirklich absolut bescheuert, jemanden für sowas im Internet zu beschimpfen. Wer setzt sich denn hin an den Rechner und tippt sowas denn dann da rein und beschimpft jemanden dafür, dass er sich dann so ein Steak gönnt? Ich meine, man rollt mit den Augen und denkt, also das ist doch eine normale Reaktion, das ist doch, du siehst das, rollst mit den Augen, amüsierst dich vielleicht im Zweifel darüber, dass jemand so Panne ist, den Zirkus mitzumachen, und dann machst du einfach wieder irgendwas anderes. Heftest ein paar Sachen ab oder so. Aber dann ist es doch gut. Also auch mit welcher Motivation setzt man sich da hin und beschimpft jemanden dann dafür? Also das will mir auch nicht so ganz in den Kopf. Aber gut, sei es drum. Also es ist doch völlig okay. So soll er doch machen, ist doch in Ordnung. Der hat doch auch wirklich, ist ja auch eine tolle Leistung qua seines Talents und seines Fleißes und auch aufgrund seiner Vereinstreue, muss man auch sagen, es eben wieder hingebracht zu haben, ist doch aller Ehre Wert, ist doch gar nicht so schlimm. So, selbst wenn er so ein Simpel ist.
Apropos Vereinstreue. Der FC Bayern bleibt ja relativ cool, ne? Also cool jetzt nicht im Sinne von cool oder verhält sich cool, sondern bleibt ja relativ ruhig, was all diese ganzen Ribéry-Eskapaden angeht, ne? Also
ja, weil und da darf ich kurz an dieser Stelle, da ist es ähnlicher. Also Jogi Löw ist auch immer so verfahren und Stefan Effenberg hat es ja jetzt heute irgendwie auch sehr richtig gesagt, dass er natürlich ganz klar mit der sportlichen Leistung zu tun hat. So, wäre Ribéry in der Hinrunde häufiger verletzt gewesen oder hätte keinen großen sportlichen Wert gehabt, da hätte man da natürlich auch mal eher sagen können, du machst jetzt einfach mal 6 Spiele Pause. So wie der VfB Stuttgart es damals mit Großkreuz zum Beispiel gemacht hat oder so, weil sie ihn nicht brauchten. Jetzt ist es so, Ribéry spielt immer noch eine relativ große Rolle beim FC Bayern. Also hält man sich damit zurück. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich sehe da auch keinen Grund drin, warum soll man ihn jetzt auch suspendieren, nur weil er ein paar Idioten im Internet beleidigt hat. Verstehe ich nicht. Ja, klar, ist jetzt nicht besonders charmant und ist jetzt steht dem FC Bayern jetzt auch nicht besonders gut. Andererseits muss man sagen, er hat mit Sicherheit da jetzt auch keine Fans des FC Bayern beleidigt. Denn die Fans des FC Bayern werden, die lieben Ribéry und jeder, der Bayern-Fan ist, wird wohl eher, wenn er überhaupt irgendwas geschrieben hat, dann werden die wohl geschrieben haben, super Frank, lass dir schmecken. So, also hat er ja auch nicht die FC Bayern-Fans beleidigt, wo man am ehesten noch sagen würde, ja, hallo, das kannst du nicht machen, unsere Fans sind unser Kapital, ist ja gar nicht der Fall. Also
na klar, das ist ja richtig. Und das ist ja auch tatsächlich etwas Privates, was er getan hat. Insofern wird es ja auch arbeitsrechtlich tatsächlich ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz steht es natürlich in der Reihe von Ereignissen. Nur als Erinnerung daran hat er ja noch vor 4 oder 6 Wochen erstmal irgendwie ein paar Journalisten verprügelt in der Mixzone. Also das tatsächlich
einer.
Auch noch.
Es
ja,
war
komm,
einer.
Aber lass uns doch ein bisschen.
Und das war auch nur ein Franzose.
Ach so, ah nee, dann gut. Ja. Vielleicht hat man beim FC Bayern auch eine etwas laxere Einstellung gegenüber Straftaten und solchen Sachen.
Ja, ich wollte, Lukas, ganz kurz, ich wollte eben sagen, wer genau beim FC Bayern soll ihn denn jetzt auch für Wohlstandsverwahrlosung und das Äußern von unbedachten Blödsinn sanktionieren? Wer von denen beim FC Bayern soll sich denn mit ihm hinsetzen und sagen, bitte Frank, ich weiß, also das gehört sich nicht. Ja, das ist ja Größenwahn und dieses Ausrasten, das ist beim FC Bayern überhaupt nicht an der Tagesordnung. Wer soll es denn machen? Ne, das ist ja auch die Frage.
Aber, so, die andere Frage ist doch, in dem Spannungsfeld zwischen Pizzaschlägerei, Suspendierung, Basler, Scheuer, ja, und ja. 50.000 Euro Geldstrafe vor 10 Jahren für das Interview von Philipp Lahm.
Ja.
Dann Lisa Razou, Ohrfeige, Matthäus, ja. Wo auf dieser FC Hollywood-Skala bewegen wir uns denn mit fickt eure Mütter und eure Großmütter?
Auf jeden Fall auf der nach oben offenen Christian Lell-Skala.
Ja. Naja, aber es ist immer eine Frage, da stehen sich immer die Sachen sportlicher Wert und natürlich auch irgendwie, sag mal, das Wiederherstellen des Organigramms. So, sportlicher Wert, Basler, Scheuer damals, Pizza-Affäre, Basler war damals sowieso schon auf dem absteigenden Ast, zumindest beim FC Bayern, Scheuer war zweiter Mann hinter Kahn, verzichtbar, die wollten sie sowieso loswerden, also haben sie gesagt, so jetzt setzen wir mal ein Zeichen. Bei Lahm war es halt so, dass Lahm den intern ein bisschen auf den Sack gegangen ist, dessen sportlicher Wert war natürlich unbestritten, aber sie hatten sowieso schon den Knies mit Van Gaal und wollten dann halt einfach mal die Ordnung wiederherstellen und natürlich auch Lahm auf seinen Platz verweisen. Also haben sie das dann in Kauf genommen und gesagt, okay, 50.000 Strafe. Und was war das dritte? Ach, Lisa Razou, Matthäus. Naja, beim FC Bayern gab es nicht wenige, die ähnlich wie Podolski und Ballack damals in der Nationalmannschaft dachten, auch das ist eigentlich mal gar nicht schlecht, dass den mal eine gezimmert hat. Und das lassen wir jetzt mal so einigermaßen durchgehen. So, also stehen sich diese Kräfte immer gegenüber.
Ja. Aber können wir dann zumindest festhalten, auch mit Hinblick auf den vergangenen Sommer vor der WM in Russland, dass es nie eine gute Idee ist, als Fußballprofi sich neben Türken mit Schnurrbärten fotografieren zu lassen.
So, jetzt reden wir. Richtig.
So. Oder? So,
ja. Absolut.
Ja. Nein, aber außerdem, was halten wir eigentlich davon, dass ein Muslim um das goldene Kalb herumtanzt? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, das ist ja aus biblischer Sicht ja auch einfach unmöglich.
Aber ich möchte wirklich noch mal einen Gedanken zu Ende führen, weil Mike das sagte, beziehungsweise du sagst, es ist ja richtig, Micky, du sagtest ja, er hat ja nicht die Bayern-Fans gemeint. Und das ist genau, glaube ich, das ist das Zentrale dieser ganzen Auseinandersetzung. Dieser Tweet war ja auch, diese Antwort war ja auch deshalb auf Französisch, weil sie nach Frankreich ging. Das ist eine Auseinandersetzung zwischen dem verlorenen Sohn, ja, und seiner Heimat, ja. Und nicht zwischen ihm, und Frankreich, wo ja übrigens, und das habe ich nochmal nachgelesen, laut Gerichtsbeschluss von 2013 offiziell als Gangster, Abschaum und übler Kerl bezeichnet werden kann. Das ist per Gericht, es ist ein Buch rausgekommen über auf Deutsch damals, 2013, von dem Journalisten Daniel Riolo, der hieß Recai Football Club. Zu Deutsch FC Gesindel. Und darin bezeichnet er Karim Benzema und Ribéry als übersetzt Abschaum, Gangster und üble Kerle. Auf Abschaum auf Französisch Ribu oder Écume. Ja? Und dann hat Ribéry geklagt, dass er sich nicht als Abschaum bezeichnen lassen muss. Und dann hat ein Gericht entschieden, doch, muss er in diesem Fall, weil es eine objektive Beurteilung ist. Damit wollte ich nur sagen, das ging in Frankreich, das ist das so, weil Ribéry ist in Frankreich der Prolet, der im eigenen Land nichts gilt.
Okay, und das ist eine objektive Betrachtung, ja?
Das ist das Gerichtsurteil
also das
gewesen.
Der Abschaum. Okay,
vielleicht interessant. Abschließend zu dieser Causa Ribéry würde ich nochmal zumindest einmal einwerfen, dass es schon sehr beeindruckend ist für den Fußball, für die Fußballhelden und für die Art und Weise, wie tatsächlich mit unterschiedlichem Maß gemessen wird, die Echauffierungswelle, die es jetzt für ein goldenes Kalb gegeben hat, verglichen mit den sehr ernsten Vorwürfen nach sexuellem Missbrauch mit Minderjährigen oder sexuell, also Sex mit Minderjährigen, nicht Missbrauch, sondern Sex mit Minderjährigen, das finde ich schon beeindruckend. Also, dass man das eine, ist ja ein bisschen auch so wie bei Ronaldo, dass man das eine sozusagen irgendwie so, das poppt kurz auf, während wir uns jetzt irgendwie schon seit Tagen,
Wobei das auch, das war schon ein Riesenthema. Nur wir reden hier über das Jahr 2009, das war auch internettechnisch jetzt noch nicht ganz so weit gediehen wie heute. Ja. Okay. Ein bisschen andere Zeiten, so Twitter und Facebook und so. Also gab es schon, aber halt eben noch nicht in der Massivität. Und das war ein Riesenthema. Das ist ja auch dann Teil dessen, was Ribéry dann ja auch wieder fährt, dass er sich halt eben jetzt auch wegen eines goldenen Steaks dann auch als Kinderficker bezeichnen lassen muss im Netz. Ich weiß nicht, ob das laut Frankreich als objektiv gilt. Objektiver noch ist als Abschaum.
Ne? Nur übler Kerl, Gangster und Abschaum. Also okay, das muss ich nochmal sagen.
Aber möglicherweise wird insgesamt wird der Fußball oder der Fußballer tatsächlich ein bisschen krimineller, jetzt wo auch Lord Bentner mit einer Fußfessel rumlaufen muss und so, ne?
Ja, naja.
Ja, aber Verbrecher, ja, oder halbseidene Gestalten und der Fußball, das ging ja immer schon einher. Also das und die Verfehlung. Und ganz ehrlich, wir saßen hier vor, weiß ich gar nicht, 2-3 Monaten und haben über die Spiegelenthüllung über Cristiano Ronaldo gesprochen.
Ja, ja, genau.
Das ist ja jetzt auch schon wieder so als Hintergrundrauschen irgendwo abgegangen. So, das passierte dann halt, dann war es eine Woche Thema und dann nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Fußball sich heute darüber definiert, wenn du dich halt heute siehst, FC Chelsea mit Minderjährigen einlässt, kriegst du höchstens eine Transfersperre, ne?
Ja.
Ja. Schön fand ich übrigens den bei Ribéry den Hashtag MeToo. Also ist eigentlich natürlich nicht witzig, weil das die MeToo-Bewegung wiederum ad absurd, aber ich fand zumindest für einen Moment lustig. Muss mich natürlich aber gleichzeitig auch wieder sofort echauffieren, dass man das natürlich nicht machen kann.
Hast du dich aber echauffiert, oder?
Ja, total. Total. Also erst habe ich gelacht und dann habe ich mich voll echauffiert.
Hast du dich über dich selber echauffiert und hast dann angekündigt, auch Twitter und Facebook zu verlassen.
So, und jetzt frage ich euch noch, wie viel würde das kosten, wenn man jetzt das Saarland mit Blattgold überziehen würde? Ja, ich weiß es.
Du weißt es sogar.
Ja, 925 Milliarden Euro, wenn man es in der gleichen Streuung macht wie auf dem Steak.
Darf ich kurz fragen, warum, wie du dazu gekommen bist, diese Summe zu ermitteln?
Ich weiß
darf
nicht, ich habe das zufällig im Internet gefunden und dachte, da du ja auch ein großer Fan der Saarland-Vergleiche bist. Ja,
das ist richtig.
Ich nehme das mit als gute Besserungswunsch an dich. Also du weißt jetzt, eine Fläche, die so groß ist wie das Saarland, wenn du die gerne vergolden möchtest von Salt Bay, dann habt ihr auf jeden Fall was zu tun. Ne?
Stammt eigentlich Marianne Krone-Schmalz aus dem Saarland?
Nein, aber vielleicht Gabriele Krone Schmalz.
Aber ganz ehrlich, spielt nicht Krone Schmalz. Aber spielt nicht Krone Schmalz auch in der Premier League und wechselt bald zu den Bayern? Die haben doch jetzt alle so lustige Doppelnamen, oder?
Ja, Callum, kommt jetzt Callum Hudson, auch
noch. Callum Hudson-Odoi?
Ja.
Oder wie heißt der?
Außerdem Monika Wulf-Mattis, Ingrid Adam-Schwetzer und Antje Domscheit-Berg, alle sind auf dem Sprung zum FC Bayern.
Krone Schmalz auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, den Facebook-Account von Micky Beisenherz. Also
das ist richtig.
Ne, wer mal wissen wollte, wie Frau Krone Schmalz eigentlich vorne aussah, guckt sich Micky Beisenherz hinten an.
Ey, das ist wirklich nicht zu glauben. Ich war gestern beim Friseur und der hat wirklich gute Arbeit geleistet, ist übrigens Fan von Crystal Palace und wir haben uns nett unterhalten und so. Er ist auch Dortmund-Fan.
Aber so wie deine Frisur aussieht, jetzt ist er eher Fan von Crystal Meth.
Nee, das war wirklich, aber er hat, weil er ist ein Fan, ja, richtig. Er ist Fan von Dortmund, aber er hat quasi frisurtechnisch, hat er bei mir quasi die BVB-Saison unter Peter Bosch noch einmal nachgespielt. Also, es fing vorne gut an und dann komme ich da ich habe das ja auch gar nicht gesehen, komme dann da raus und meine Perle guckt mich an und sagt, nee, hat er top geschnitten, alles gut. Und dann gehe ich so zum Auto und dann sagt sie, warte mal, dreh dich mal, was ist denn das? und fängt an zu lachen und geht auf die Knie und lacht sich tot. Der hängt auf dem Rasen und lacht. Ich sag, was ist das denn? Und dann macht sie ein Foto von mir und ich dachte, ich fall hinten rüber. Da hat er mir hinten so einen Bogen reingemacht, so völlig unnatürlich reinrasiert. Ich sehe irgendwie aus, als hätten sie mir davor Elektroden dran gemacht, um irgendwelche Tests zu machen, damit ich mir irgendwie ein paar Essensgutscheine leisten kann. Das sieht aus, also ich verstehe es nicht.
Wurde eigentlich schon, ich glaube, wir haben das vor anderthalb Jahren oder haben wir das als kreatives Projekt in die Welt rausgelassen, ne? Dass in Metz ein Fußballverein gegründet wird, der Crystal Metz heißt.
Ja, klar.
Aber ist bislang noch nichts bei rumgekommen, oder?
Das weiß ich nicht mehr. Ah.
Ich möchte auch nicht, dass wir die. Wir müssen auch nicht alle guten Gags von damals wieder aufwärmen.
Ja, das ist richtig.
Aber ich wollte mal sagen, jetzt wo wir alles schon, wir haben ja quasi alles schon vorbereitet. Wir haben Stress mit Stress beziehungsweise gerichtliche Verfahren wegen Minderjähriger, ja? Dann haben wir Doppelnamen. Also wir sind jetzt schon beim FC Chelsea und den Gerüchten um Callum Hudson-Odoi und meiner Frage, wieso die ganzen geilen englischen Talente eigentlich so Hammernamen jetzt haben. Ich meine, wenn du dir, sagen wir, bei Fortnite einen Spielernamen zulegen wolltest, dann nennst du dich doch fucking Ruben Loftus-Cheek, oder? Es sind doch, also wie kann man, oder Ruben Loftus-Cheek, was sind das für geile Namen, ey?
Hört sich top an, ne? Super.
Ja. Naja, also es ist ja so, warum ich darüber spreche.
Ich bin ja immer noch Fan von Boutros Ghali, aber ich bin noch eine andere Generation.
aber Ruben Loftus-Cheek und Hudson-Odoi sind ja sozusagen die ganz heißen Namen in England im Moment, der nächste Jadon Sancho zu sein. Also hochtalentiert, aber nicht gut genug, um Milliardäre gnädig zu stimmen, die gerne einfach nur die Spieler sehen wollen, die sie selber eingekauft haben. Und deshalb aber auf dem Weg in die Bundesliga, um sich dort sagen wir mal so, um dort den nächsten Schritt zu gehen. Was haltet ihr
denn von... Um dann für die 3- bis 8-fache Summe wieder zurückgekauft zu werden.
Ja, aber es ist doch...
Was wirtschaftlich top ist.
Es ist doch hervorragend. Aber ich finde das so geil, dass die Bayern wirklich versuchen im Moment das Modell Jadon Sancho jetzt 1:1 nachzubauen. Also jemand, der sich in
England
nicht
durchsetzt. Ja, das wird ja jetzt auch langsam mal Zeit, ne?
Naja,
es wurde ihnen ja jetzt nun auch schon mehrfach gezeigt, dass das auch geht. Fruchtbar ist. So, es wird ja auch Zeit, dass sie da
aber,
mal was
aber das lernen. Ist halt immer, wenn du halt First Mover bist, dann machst du den Schritt halt leise und günstig. Und wenn du halt Nachahmer bist, dann wird es plötzlich teuer. Und ich meine, es fing, glaube ich, bei 18 Millionen an oder bei 12 Millionen, dann 18 Millionen.
So.
Ja. Also das wird wahrscheinlich irgendwie unter 40 Millionen geht da wahrscheinlich nicht raus.
Aber das ist ja jetzt gerade irgendwie, das ist ja
übrigens eine Prognose, um dann morgen zu lesen, dass er für 19 Millionen zu wem auch immer gewechselt ist.
Ja. Also wir sind Fußball MML, Doppelpunkt, Hudson-Odoi geht sicher zu Bayern München für 40 Millionen. Zack, wechselt für 18 Millionen zum FC Everton. Also das können wir. Nein,
zu Crystal Metz.
Aber was ich jetzt finde, wir haben jetzt ungefähr 35, 40 Minuten sind wir in dieser Folge. Und wir haben es geschafft, und das muss uns hoch angerechnet werden, nicht über Borussia Dortmund zu sprechen. Ja. Und jetzt sage ich es aber, wir müssen, wenn wir schon über Hudson-Odoi sprechen, auch über die andere Richtung sprechen und über den Transfer von Christian Pulisic zum, also jetzt ja schon, aber eigentlich erst nach der Saison. Ist es ein sensationelles Geschäft? Muss man Zorc gratulieren? Oder ist auch das, was dort passiert ist, moralisch fragwürdig?
Man kann auch sagen, beides. Also, es ist moralisch fragwürdig, allerdings nicht nach den Maßstäben des internationalen Fußballgeschäftes. So, sondern da ist es einfach ein verdammt guter Deal. Und man muss der Mannschaft um Zorc und Co. wirklich ein Riesenkompliment aussprechen. Also aus wirtschaftlicher Sicht ist das wirklich eine sensationell gute Arbeit. Das musst du erstmal schaffen, ey. Du hast irgendwie einen Vertrag bis 2020, dann verkaufst du den Spieler auch in einer Saison, in der halt eben nicht mehr so die tragende Stütze des Vereins ist.
Eigentlich schon länger, ne?
Verkaufst du den? Ja, schon ein bisschen länger, und dann verkaufst du ihn für eine wirklich Ich meine, bei dieser kurzen Restlaufzeit für ein sensationell gutes Geld und dann leihst du ihn dir auch noch für ein halbes Jahr kostenlos aus. Also da kannst du natürlich auch froh sein, dass auf der Gegenseite da auch jemand sitzt, der quasi auch regelmäßig Blattgoldsteaks frisst und es einfach sehr dicker hat und sagt, nö, machen wir so. Das ist natürlich fantastisch. Sehr, sehr gut. So, dass das natürlich für die restlichen Clubs in der Bundesliga, dass die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wie Max Eberl beispielsweise, und sagen, ja, top, ey, wenn ihr selbst irgendwie bessere Reservespieler für 65 Millionen Euro vertickt, dann erklärt uns mal bitte, wie wir künftig wettbewerbsfähig bleiben sollen. Das verstehe ich, dass man an der Stelle natürlich auch sagt, ey, was ist hier eigentlich los? Andererseits besteht natürlich auch auf Seiten dieser Vereine bei diesem Wahnsinn regelmäßig die Möglichkeit, ebenfalls Spieler für eine derartige Kohle zu verkloppen. Also gerade so jemand wie Azar oder ja vor einiger Zeit Xhaka und so, auch wenn der Stammspieler gewesen ist. Aber auch da, du kannst immer in Richtung Premier League schielen und darauf hoffen, dass irgendein Verein schon bekloppt genug ist, dir plötzlich 70 Millionen zu zahlen, anstatt der marktgerechten 25.
Naja, da kann auch ja Player,
auch André Schürrle ein Lied von singen.
Bitte? Ich möchte
Player aber, beispielsweise.
Ja. Player hat übrigens, haben sie gerade ein Machtwort gesprochen, er muss auch nächste Saison noch in Gladbach spielen. Das zeigt diese Schnelllebigkeit, also es wird immer schneller. Der ist gerade ein halbes Jahr da und in der Winterpause muss ein Machtwort gesprochen werden, dass er nicht im Sommertransferfenster wechselt. Aber ich fand das gerade wunderschön, weil ich ja im Sommer während der WM deinen Bruder kennenlernen durfte, Micky. Du führst jetzt schon im Voraus einem Gehorsam Dialoge in deinem Kopf mit deinem Bruder, was er dazu als Gladbacher sagen könnte, was du als Dortmunder entschuldigend hervorbringen könntest. Er hört nicht immer zu. Er ist auch nicht in Australien. Du kannst hier frei sprechen, mein Freund. Bei uns bist du sicher vor deinem Bruder. Nein,
ich erinnerte mich nur an das Interview mit Eberl, weil das mir heute, kam mir das irgendwann unter. Deswegen nahm ich ihn als Beispiel. Und natürlich.
Drehen wir das nochmal. Also, Jani Gruszewski aus BVB-Kreisen gut unterrichtet, wollte ja Zorc sofort eine nicht nur mit Blattgold überzogene, sondern in Gold gegossene Statue vors Westfalenstadion stellen für diesen Transfer, der natürlich das i-Tüpfelchen ist auf dem ganzen Geld. Dembele, wo es jetzt mittlerweile 135 Millionen gab wegen der Zuschläge, natürlich die knapp 64 Millionen von Aubameyang und jetzt noch Pulisic. Was macht der Zorc alles richtig in den letzten Jahren? Es stimmt, aber hier wird es gefeiert und dann drehst du es einmal auf die Premier League, wo sie mit einem Achselzucken das Geld, wo auch Aufsteiger oder Mittelklasse-Clubs 40, 50 Millionen bewegen können. Ja. Für Chelsea ist das ein Allerweltstransfer, bei dem sie sagen, pass auf, zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir kopieren das PSG-Monaco-Mbappé-Modell und kaufen den jetzt im Winter, leihen ihn aber nur aus, so hebeln wir das Financial Fair Play aus und kommen der Transfersperre, die eventuell verhängt wird zum Sommer, voraus, haben aber einen sehr guten Flügelspieler, dann, und müssen uns da dann nicht mehr umsehen, wenn wir es auch gar nicht dürfen, und vor allen Dingen kaufen sie ja nicht nur Pulisic, sie kaufen ja den gesamten US-Markt. Also das ist du musst ja hier ganz klar sehen, das ist ähnlich wie damals bei den Galacticos, wo immer gesagt wurde, was geben die für Geld aus, für Beckham, für Figo, für Ronaldo etc. Aber da wird ja nicht nur ein Spieler gekauft, sondern Pulisic für 60 Millionen, der ist im Moment, wie er spielt, vielleicht 20 bis 30 wert, aber die anderen 30 legst du natürlich rauf, weil du sagst, pass auf, das ist der jüngste und beste Fußballer, den die USA vielleicht jemals hervorgebracht haben. Borussia Dortmund hat die USA-Reise nur wegen ihm gemacht im Sommer. Ja, der hat einen riesen Auflauf verursacht und die Trikotverkäufe und die TV-Rechte und alles, das wird boomen, wenn der bei uns spielt. Es geht nur darum, die haben ja einen unglaublichen Werbewert für diesen Kontinent dazu gekauft und deswegen ist es für Chelsea mindestens so ein guter Deal, wie es für Susi Zorc ist.
Absolut.
Ein bisschen vergleichbar mit, erinnert euch, dass ich erzählt habe, dass man insbesondere im New Yorker Büro vom FC Bayern gejubelt hat nach dem James-Deal, weil 40 Millionen Follower in Südamerika auf sozialen Kanälen.
Ja, Leute, und erinnert euch bitte an Ali Karimi.
Ne? Ja, Mist, ich wollte es auch sagen.
Ali Karimi. Das war ja wohl so, das war im Grunde genommen doch die Mutter aller Königstransfers auf der Ebene.
Ach, Micky, ey.
Ja,
komm bald wieder nach Hause.
Du hattest deine Chance.
Nein, ich wollte dir das auch mal. Ich meine, du hast Grippe, ne? Also da muss man dich
einfach so,
Männer schnupfen und so. Nein, aber ja. es ist natürlich so. Aber was ich auch noch sagen wollte, während die bei Borussia Dortmund auch noch im Wintertransferfenster alles richtig machen, schickt Schalke nur 4 Naldo weg.
Ja, Wahnsinn.
Also wir haben ja schon.
Ja, wobei Heidel ja jetzt auch schon wirklich zu allen zu verstehen gegeben hat, dass das jetzt nun wirklich der starke Wunsch eher des Spielers war und dass der FC Schalke eben mehr oder weniger aufgrund seiner Verdienste diesen Freibrief erteilt hat, wissend, dass es ihnen um die Ohren gehauen wird. Am Ende bleibt aber natürlich trotzdem die schlussendliche Entscheidung beim Verein und der hätte durchaus auch sagen können, du siehst doch, was hier gerade los ist, ist vielleicht jetzt nicht gerade unbedingt der richtige Zeitpunkt. Zumal, ich sag mal so, also ab dem 22. Spieltag hätte Naldo auch wieder die Gelegenheit, sich bei einem neuen Trainer zu beweisen. Und war das auch ein bisschen verfrüht.
Aber erinnert euch an das Momentum sozusagen. Wir haben lange über das Derby geredet und über eben nicht diesen emotionalen Kick, dass eben nicht in der 85. Minute Naldo eingewechselt worden ist, weil man ganz offensichtlich einen Trainer hat, entweder der diese Emotionalität nicht lebt, nicht spürt, nicht schätzt. Auf jeden Fall sagt dieser Transfer relativ viel. Wir reden von einem Spieler, der am Ende der letzten Saison, und wir sind gerade mal durch mit 17 Spielen, also vor 17 Spielen, zum drittbesten Spieler der Saison gewählt worden ist.
Zum Spieler der Saison.
Ja.
Dann ist er zum. Wo hat er denn Platz 3 belegt?
Egal, irgendwo. Beim Elf-Freunde ist Fußball, er bestimmt
Erster
geworden. Und
genau, aber ich glaube, insgesamt irgendwie bei der Wahl zum Fußballer des Jahres ist er, glaube ich, Dritter geworden. Also wir reden von einem Spieler, der. Auch das Gesicht war ja von Schalke als Vizemeister im letzten Jahr. Und 17 Spiele später hast du es geschafft, deinen Spieler so sehr zu vergraulen, dass er nicht mehr bei dir sein will, sondern obwohl er eine sehr große Verbundenheit zu Deutschland hat, nach Frankreich geht. Also das ist schon sehr beeindruckend.
Ja. Aber fällt euch ein Beispiel ein in jüngerer Vergangenheit, wo die auf Schalke einen bewährten Innenverteidiger mit hoher Akzeptanz und integrativen Kraft
Nein.
und Identifikationspotenzial so lange genervt haben, bis er in eine andere Liga gewechselt ist, um sich dort. Na, ich mir nicht.
Bin nicht also, bekannt.
Nee. War nicht mir bekannt. Auch nicht. Nee, Nein, also nicht. Man muss ja aber vor allen Dingen sagen, es geht bei Naldo auch gar nicht darum. Das ist so ein bisschen wie vielleicht nächste Saison Ibisevic bei Hertha, wenn er bleibt und so. Es geht bei solchen Spielern nicht mehr darum, ob die mit 35, 36 jeden Moment auf dem Platz stehen, Pizarro in Bremen und so, ja. So, es geht auch nicht darum, ob natürlich wollte Naldo noch Stammspieler sein etc., aber es geht doch einfach auch um eine Wertschätzung, um auch zu sagen, wir halten den Laden hier zusammen. Wer ist denn noch Identifikationsfigur? Wer ist denn noch das andere Gesicht von Schalke neben Erwin?
Naja, und da kann ich mal tatsächlich aus dem Interview auch zitieren, das ich mit Naldo Anfang der Saison bei Meine Elf geführt habe, wo er die Geschichte erzählt hat, dass er in der Kabine Papa genannt wird. Also insbesondere bei diesen ganzen jungen Spielern.
Wie, ging Pelé übrigens auch häufiger so.
Wie,
aber
wie
das ist eine andere Geschichte. Da kamen wirklich andauernd welche vorbei und haben gesagt, aber gut, ja.
Also,
entschuldige bitte.
Insbesondere, also der einfach eine integrative Figur gewesen ist für insbesondere diese ganzen jungen Spieler, die da im Team sind. Und das ist natürlich auch eine Rolle. Und wenn ihr Pizarro nennt beispielsweise, der wiederum auch ein großes Vorbild von Naldo ist, befürchte ich, dass es auch mit der Kommunikation möglicherweise nicht so weit hergeholt ist. Denn dann musst du natürlich mit einem solchen Spieler auch reden. Also wenn sich auch eine Veränderung im Team gibt, ich erzähle das, weil ich das Gefühl habe, bei allem, was ich in diesem Interview gelernt habe von Naldo, der im Übrigen auch gesagt hat, dass er nach seiner Karriere auf jeden Fall in Deutschland bleiben will, also einen totalen Deutschlandbezug mittlerweile hat, nicht zurück nach Brasilien will, dass der ja ganz offensichtlich jemand ist, mit dem man über diese Rollen, über die veränderte Rolle in einer Mannschaft ja auch hätte reden können und sagen können, pass auf, du bist wichtig als integrative Kraft dieser Mannschaft. Du bist derjenige, der die Mannschaft zusammenhält. Ich glaube, wenn man so mit ihm geredet hätte, das ist jetzt reine Spekulation, ohne Frage, aber ich glaube, wenn man so mit ihm geredet hätte, dann hätte er auch, glaube ich, ein ganz anderes Verantwortungsgefühl für diese Mannschaft gehabt und möglicherweise es dann eben auch ertragen, dass er nicht mehr so viel gespielt hat wie in der letzten Saison. Aber das ist reine Spekulation.
Um nur mal uns zu vergegenwärtigen, wie lange Naldo in der Bundesliga war, wollte ich nur mal sagen, sein Debüt
damals, 2004, ne, glaube ich.
Oder? Damals bei Werder Bremen, da hat er in der Innenverteidigung neben Petri Pasan gespielt und musste verteidigen. Das Spiel war, ihr ratet gegen welchen Verein. Das Spiel war an der Seite von Petri Pasan und seine Gegner in der Offensive des Gegners standen Künzel, Krupnikovic, Wata und Zuma.
Oh Gott. Bielefeld.
Ja.
Gegen Bielefeld.
Nicht schlecht. Sibu Sisu,
fand mir Wata, Sibu Sisu, Zuma. Der war übrigens gar nicht so schlecht. Nein, südafrikanischer Stürmer.
Ja, ja. Und Krupnikovic, verstehst du? Das ist graue Vorzeit der Bundesliga. Und da war Naldo ja, auch schon dabei. So, ja. Das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Und jetzt ist auch damit ja, und das hat mich so ein bisschen berührt, auch ein großes Stück Bundesliga der Nullerjahre gegangen.
Ja, ja, absolut. Tatsache. Absolut. Ja. Ein schönes Interview. Also wenn ich dafür mal Werbung machen darf, bei YouTube, meine Elf, Naldo, ist ganz lustig. Er erzählt übrigens auch von seinem Debüt in der Bundesliga, was er danach machen musste und so.
Das, ich erzähle jetzt demnächst allen, Mike Nöcker hätte Naldo aus Deutschland vergrault. Ja? Die Begegnung mit Mike Nöcker hat bei Naldo die Entscheidung reifen lassen, dass es besser wäre, ja, in ein anderes Land zu gehen.
Das ist eine gute Idee.
So.
Ja. Was man übrigens, was ganz witzig ist, aber weil Naldo ja nach Monaco geht, vielleicht sollte Schalke mal in Monaco nachfragen, was man in der Wintertransferperiode richtig macht, war, wenn man als hochambitionierter Club, der eigentlich um die Vizemeisterschaft mitgespielt hat in der Vorsaison, ja, plötzlich sich im Abstiegskampf wiederfindet, dann holt man nämlich gestandene Spieler wie Naldo und Cesc Fabregas, ja,
der
ist
sagen,
ja auch gewechselt, und guckt nochmal, wie man da unten rauskommt. Und was macht Schalke? Die gucken jetzt, ob sie irgendwie den dritten, fünften Ersatzstürmer von Jürgen Klopp bekommen. Und jetzt ist doch dieser, wie heißt er, dieser ist das jugoslawische, serbische Stürmer, der jetzt im Gespräch ist, der mal ein Riesentalent bei Florenz war. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber das sind so die Sachen, die dann da rumschwirren. Also Schalke bleibt auf jeden Fall ein Rätsel für mich.
Ja.
Auch geil nochmal.
Schalke bleibt auch ein Rätsel für sich selbst.
Henri nochmal als, der ist noch Trainer, ne? Also habe ich irgendwas verpasst? Nein, der ist noch Trainer. Auch Henri nochmal als Trainer zu haben, ist doch geil, irgendwie so gegen Ende deiner Karriere.
Ich weiß nur nicht, ob Henri so ein geiler Trainer ist.
Das weiß ich nicht, aber ich meine, er ist zumindest ja ein geiler Typ, genau.
Ja.
Und Fabregas, so, das ist schon mal eine coole Runde.
Aber um das zu komplementieren, weil ich gerade so rumfabuliert habe, sie haben witzigerweise haben sie bei Monaco nachgefragt. Und sie haben Stefan Jovetic auf der Liste, der bei Monaco noch unter Vertrag steht.
Das Heidel war also eine rhetorische Frage, die du gestellt hast. Du wolltest dir dein Wissen aufbauen.
Nee, ich wusste nicht, ob Jovetic bei Monaco ist. Ich war mir nicht sicher. Ich wollte ja eigentlich sagen, guck doch mal, wie Monaco das macht. Aber stattdessen kauft man ein paar Leute von der Ersatzbank. Also Monaco kauft die Ersatzbank von Schalke leer und die dafür die Ersatzbank von Monaco. Ich weiß nicht, ob beides am Ende zielführend ist.
Ist das nicht das Minus mal Minus gibt Plus?
Ich weiß nicht, ob das so ist.
Was man
deine
Fall,
Großmutter, was, Alter.
Was man,
und dein Stammbaum.
Auf jeden Fall, ja, für mich seid ihr übrigens nur Kieselsteine in meinem Schuh, nur dass ihr das auch mal gehört habt. Was man natürlich Naldo sagen muss, er muss sich nicht großartig umstellen, weil jeder, der mal in Monaco gewesen ist, weiß, das sieht aus wie Gelsenkirchen, nur am Meer. Ne? Also von daher... Hey, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Also der Verein, der Vergleich ist nicht... Der Vergleich ist nicht... Ich gebe zu, der Vergleich stimmt nicht ganz, aber, weil in Gelsenkirchen die Gebäude nicht so hoch sind. Das sieht eher aus wie Berlin-Hellersdorf am Meer. Es ist eher Berlin-Hellersdorf am Meer.
Sieht
so
ein bisschen aus, als wenn Gelsenkirchen in die Schrottpresse gekommen ist. Und dann
sind nur Plattenbauten.
Wurde.
Sind wirklich nur Plattenbauten da und so. Ne? Ich meine,
aber
ist ja
sauber
Wunder,
ist es. Ne? Da kannst du ja wirklich, was man so sagt, immer, also es gibt ja diesen Satz, man kann vom Bürgersteig essen. Also da kannst du es wirklich.
Ja, wie, ja, aber wieso, nur weil, aber nur weil in Geissens der Staubsaugerroboter entlaufen ist.
Aber in Gelsenkirchen. Aber der Unterschied ist, in Monaco kannst du vom Bürgersteig essen, in Gelsenkirchen gibt's Bürgersteig zum Essen, wie bei American History X.
Und oder? In beiden Städten kein Berufsverkehr.
Das ist ja schön. Ja, Leute, was, haben wir denn noch was auf der von Micky Beisenherz verfassten Themenliste?
Micky Beisenherz hat eine Themenliste verfasst?
Achso, ja, ich wollte noch sagen, habt ihr denn, obwohl ihr wieder als Globetrotter, der eine durch Hamburg in seinem Mini, der andere natürlich wieder mit der Boeing nach, ja. Bangkok, habt ihr
aber
denn
ich trotzdem, trage auch ein Mini, falls du das hören wolltest.
Habt ihr denn trotzdem Klopp gegen Guardiola geguckt oder ist das an
nein,
euch
vorbei? Nein, das war mir nicht möglich. Da das war mir ich, glaube ich, auch gerade, ich weiß nicht, wo ich da war, aber ich glaube, da war ich in Bangkok oder was weiß ich.
Außerdem gucke ich das erst nächste Saison wieder, wenn es bei Sky
ja
ist.
Es ist ja auch ein Spiel, was nicht in alle Länder übertragen wurde. Ja,
absolut, absolut.
Nein, aber ich muss übrigens sagen, um das nochmal vielleicht, weil natürlich Winterpause ist und weil trotzdem, was ich ganz schön finde, vielleicht ist das auch die letzte Frage in dieser Folge, brauchen wir eigentlich die Winterpause? Also brauchen wir die Winterpause, um uns über Dubai und goldene Steaks auszulassen oder wäre es nicht viel sinnvoller durchzuspielen wie in England? Ich fand das wahnsinnig, so das Methadon des Bundesliga-Junkies war für mich über die Feiertage und so. Ich habe Premier League geguckt. Es hat so großen Spaß gemacht.
Kein Dart geguckt?
Also verstehe ich. Also Moment.
Ich ja? Gefühlt, in meiner Twitter-Blase haben alle Dart geguckt.
Ich habe nur überlegt, was wäre denn, wenn man die Athleten vom Dart mit den Athleten vom Skispringen tauscht? Die einen könnten die Pfeile nicht halten und die anderen würden von der Schanze fallen. Nein, aber es ist wirklich, dieses Spiel hat so großen Spaß gemacht und ich fand einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung toll nach diesem furiosen Spiel, was ausgerechnet Leroy Sané dann auch noch entschieden hat. Die Premier League ist mittlerweile die eigentliche Champions League. Da ist der Zirkus zu Hause. Und das stimmt, diese beiden Teams, es hat so viel Spaß und es war so intensiv. Es war fußballerisch nicht so gut, wie ich es erwartet habe, aber es war von der Intensität und dem, wie man mal wirklich sehen konnte, wenn zwei Schwergewichte wie Guardiola und Klopp aufeinandertreffen, wie die sich mittlerweile, weil sie sich auch so in- und auswendig kennen, wirklich dann wie beim Schach begegnen. Also dann wird die linke Seite zugestellt, die rechte geöffnet und so. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht zu gucken, wie die beiden sich belauert haben. Also das war ein ganz, ganz großartiges Fußballspiel, was mir ein bisschen die Wartezeit auf die Bundesliga verkürzen
wird. Wobei man zur Ehrenrettung der Champions League nochmal dazu sagen muss, das wollte ich eigentlich irgendwie in einer der letzten Folgen auch sagen, das hatte ich mir so überschrieben mit Welcome Back Gruppenphase der Champions League. Ich fand schon, dass es in diesem Jahr deutlich spannender und auch deutlich knapper ausgegangen ist als noch in den letzten Saisons, wo du ja im Grunde genommen die Gruppenphase eigentlich schenken konntest, alle Spiele irgendwie mit Beteiligung von Real Madrid oder Barcelona oder anderen großen Mannschaften endeten alle irgendwie 8-1, 5-1, 6-0 und so weiter und so fort. Also da war deutlich irgendwie mehr drin und deutlich mehr Spannung drin, was die Champions League angeht. Aber es ist natürlich schon ohne Frage wahr, dass insbesondere der große Zirkus tatsächlich im Moment gerade in der Premier League ist, möglicherweise auch, weil Spanien da irgendwie gefühlt gerade so ein bisschen auch schwächelt mit einem katastrophal schlechten Real Madrid, die jetzt, glaube ich, die sechste Saisonpleite tatsächlich sich schon reingeholt haben und irgendwie
auch kurz nach seinem Geburtstag jetzt Toni Kroos verloren haben mit einer Verletzung, die wohl langwieriger sein wird. Also an dieser Stelle gute Besserung, das habe ich heute Morgen noch gelesen. Ja. Deswegen, aber um das nur mal zu Ende zu bringen, schließen wir doch mit etwas, was wir wirklich gut können, dann können es die Leute direkt drauf festnageln. Können
das
sagen,
kann komm, schon mal keine Prognose sein.
Am 8.1., Leute, wer gewinnt, bevor wir zurückgehen, wer gewinnt die Champions League dieses Jahr? Dass wir schon mal was mitnehmen für die Leute. Also ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, Cristiano Ronaldo und Juventus Turin sind der Top-Favorit auf die Champions League.
Das wollte ich lustigerweise auch sagen. Aber ich behaupte Finale dieses Jahr Liverpool gegen Juventus. Geht das überhaupt? Ich weiß es gar nicht.
Ach, wir hoffen einfach.
Das ist ja Auslosung. Interessanterweise habe ich am Anfang der Saison, beziehungsweise am Anfang der Champions League-Saison, ich glaube nach dem zweiten oder dritten Spieltag gesagt, dass der Titel aus meiner Sicht nur über den FC Barcelona geht, weil ich Messi gesehen habe in zwei Spielen und der tatsächlich so ein bisschen so wirkte wie Cristiano Ronaldo. Also ausgestattet mit diesem unbedingten Willen, endlich mal wieder einen Titel zu gewinnen. Deswegen hatte ich irgendwie so das Gefühl, dieses Jahr dreht Messi nochmal auf. Ich finde, also Juventus-Turin muss man natürlich immer damit rechnen. Auf der anderen Seite ist also das, was da an England-Power gerade mit Manchester City und mit Liverpool rüberkommt, ist natürlich auch nicht zu verachten. Ne?
Ja, aber Man City fliegt ja gegen Schalke raus.
Kann ich noch eine Frage stellen?
Ja. Ja, aber darf ich jetzt auch langsam mal ins Bett? Es ist hier 23 Uhr und ich bin krank.
Okay.
Ja, stell eine Frage, aber dann noch.
Wusstest du übrigens, dass das Schild an dem Pool, an dem du immer rumläufst, ne? Das sollte sich eigentlich immer dran erinnern. Da steht no diving. Also, nur mal. Was haltet ihr?
Ich erschieß mich gleich, Alter.
Was haltet ihr von Alex Meyer beim FC St. Pauli?
Ah ja, jetzt hören wir da.
Finde ich super.
Ja, geil. Können wir jetzt aufhören?
Ja, können wir.
Micky, gute Besserung. Hast du.
Danke.
Hast du Leila Lohfeier schon getroffen wegen Podcast-Crossover oder hast du sie gefilmt und hast das Verfahren am Hals? Oder sorg mal dafür, dass wir da hier mit dem, ne?
Ich schaff da mal. Ja, ich weiß ja nur, dass ihre Kompagnöse, dass die mitgeflogen ist. Also wir können da wirklich, also
Crossover machen.
Irgendwie, da geht schon Fußball-DP. Ich sehe schon, Fußball-DP ne? Das geht ab.
Und was ich übrigens super fände, ist Rückflug einfach umbuchen über Dubai mit Emirates und dann, bevor er aus Wikipedia gestrichen wird, könntest du dann nämlich nochmal mit hier, wie hieß er nochmal, Salt Bay?
Salt Bay, mit dem Reklamierarm. Ja.
Mit dem mit dem abgebrochenen Reklamierarm ein bisschen Salz auf die Kruste hauen.
Arm aber sexy.
Finde ich super. So. Finde ich super.
Gute Besserung.
Jetzt sag noch ganz schnell Episodenname, was machen wir?
Au.
Wer A sagt, muss auch Salt B sagen. Ne? So, Kinas, für mich ist jetzt so, Feierabend.
Geh schlafen.
Gute Nacht, hab euch lieb, bis dann. Tschüss, tschüss.
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 Was man aber sagen muss, jetzt wo Micky weg ist, was hatten wir für technische Probleme über all die Jahre, gerade wenn der aus Australien sich gemeldet hat. Aber das neue Programm, super, jetzt hören wir uns die ganze Zeit. Also ich bin richtig froh. Jetzt sage ich doch, ich schlage noch vor als Folgenname, Dubai sein ist alles und Nazis und Blatt Goldmund. Und jetzt darfst du noch und dann geh ich aber auch zurück an den Schreibtisch.
Oh, Dubai sein ist alles gefällt mir sehr gut.
Ja, dann überstimmen wir Micky, er ist eh krank. Er wird eh denken, wenn er morgen aufwacht in Australien, dieser ganze Podcast war ein Fiebertraum. Ein einstündiger Fieber, ein Wahn. Und er wird auch denken, scheiße, habe ich mir selbst den Nacken ausrasiert im Schlaf. So ist das. Deshalb, es war schön, es ist gut, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr auf die nächste Saison und wir hören uns nächste Woche pünktlich zum Rückrundenauftakt, Mike Nöcker.
Jeff, ich heiße Jeff.
Okay, tschüss, Jeff. Bis dann, ciao.
So, übrigens, bevor wir jetzt hier aufhören, ne, ich krieg gerade hier tatsächlich Breaking News Sky Info. FC Bayern und Chelsea einig über Ablöse für Hudson-Odoi. 35 Millionen. Also so schlecht war ich jetzt nicht, oder?
Super, ist das jetzt sozusagen das Extra dieser Folge? Also wir liefern jetzt nochmal nach, dass wir quasi fast recht hatten, aber in vorauseilender Annahme nicht recht zu haben, haben wir einen Witz draus gemacht, obwohl wir am Ende doch recht hatten.
Ich wollte auch nur, weißt du, falls sie jetzt wieder alle irgendwie auf Twitter und Instagram und YouTube und unseren ganzen Kanälen wieder ankommen und sagen, hier MML wieder, haben 40 Millionen gesagt, sind aber nur 35, dachte ich, sage ich das nochmal schnell.
Meinst du wirklich, wir sollten das senden? Also, ich gehe jetzt. Das, also, ist für alle Leute. Können, warte, ganz kurz. Wir können das alles so senden, aber ich bitte den Producer dieser Sendung, kannst du zwischen dem eigentlichen Ende so 2 Minuten leerer, so wie früher auf den LPs, Hidden und Track. Dann einen Hidden Track machen? Mike Nöcker spricht an die Fans. Bitte mach so eine Minute Pause und wer lang genug dran bleibt beim Autofahren, kriegt noch einen Hidden Track. Ich gehe jetzt, ihr könnt das gerne so machen, aber lasst mich jetzt in Ruhe, ich habe Kaffeedurst. So, danke. Also, das war das Extra, liebe Leute, ich bin raus. Und wenn man das ganze Ding rückwärts spielt, hört man die satanischen Verse. Ich bin so. Weg. Bis dann. Tschüss.
Geil.